HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Corona und Prostitution, die kirchlichen Forderungen nach einem Sexkaufverbot in der Diskussion. Auf uralten Wegen zu Gott, die Ausbildung zum Pilgerbegleiter und was sie bedeutet. Und unser kleines Sonntagsthema, Wasser, das Seelenelement von uns Menschen. Unter anderem im Gespräch über Wasser in den Religionen mit dem Religionswissenschaftler Michael von Brück. Die Corona-Krise ist auch eine große Wirtschaftskrise, das ist klar für uns alle. Und das auch für einen Bereich, der seine ganz besonderen Gesetze hat, den Bereich der Sexarbeit. Denn die dafür nötige Nähe ist virologisch hochgefährlich, weshalb die Prostitution komplett vom Shutdown betroffen war und ist. Die Abstandsregeln lassen sich per Definition dort gar nicht einhalten. Diese Situation nutzen derzeit kirchliche Gruppen, um überhaupt ein Verbot der Prostitution zu fordern oder, wie es heißt, ein Sexkaufverbot. Wer und was dahinter steckt und wie kirchliche Initiativen, die im Milieu tätig sind, das diskutieren, das hat Michael Hollenbach für uns in einer ausführlichen Recherche erkundet.
Seit fast 5 Monaten dürfen die meisten Prostituierten in Deutschland ihrem Gewerbe nicht mehr nachgehen, wegen der Infektionsgefahr durch Covid-19. Mit dramatischen Folgen. Silvia Vorhauer berät bei der diakonischen Anlaufstelle Mitternachtsmission in Dortmund betroffene Frauen.
Also diese Angst, diese Existenzangst macht sich breit. Ich schaffe das nicht mehr. Ich habe nichts mehr. Keiner spart es. Und jetzt ist aber auch so eine psychische Komponente, dass sich langsam so ein Gefühl breit macht. Wir kommen ganz zum Schluss. Das macht ja auch wieder sowas mit dem Selbstwertgefühl. Menschen in der Sexarbeit sind ja sowieso eine hochtabuisierte irgendwie Randgruppe.
Auch der SKF, der Sozialdienst katholischer Frauen, der sich seit über 100 Jahren um in Not geratene Prostituierte kümmert, konstatiert, die Lebensbedingungen hätten sich dramatisch verschlechtert. Renate Jachmann-Wilmer ist Bundesgeschäftsführerin des SKF.
Ganz einfach, keine Prostitution, kein Geld, sehr häufig keine Wohnung. Soweit Frauen meinetwegen in Bordellen gewohnt haben, haben sie dort auch die Wohnung verloren, sind dann auf der Straße oder sind bei Freiern untergekommen, die drogenabhängig sind und kein Geld haben, schlucken alles, was sie kriegen können. Also die Situation ist wirklich übel.
Frauen, die hochverschuldet oder drogenabhängig sind, würden den Verboten zum Trotz weiter ihre sexuellen Dienste anbieten.
Und ich glaube, ich verrate auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass einige Menschen weiterarbeiten müssen, um überhaupt überleben zu können.
Viele der betroffenen Frauen hätten auf Erspartes zurückgegriffen oder Sozialleistungen beantragt, manche auch die Corona-Hilfe für Solo-Selbstständige erhalten. Aber
es gibt Frauen, die haben nach wie vor keine Leistung in Anspruch genommen, aus Angst oder aus Scham. Und es gibt eine Gruppe von Menschen, die überhaupt keinen Anspruch haben auf Leistungen.
Manche Sexarbeiterinnen, wie die Hamburgerin Undine, haben seit Anfang März auf direkten Kundenkontakt verzichtet und sich neue Arbeitsfelder erschlossen. Sie arbeitet nur noch online mit erotischer Hypnose per Videochats und Audiofiles. Sie kritisiert, bei fast allen anderen Berufen, die körpernah ausgeübt werden, seien die Corona-Beschränkungen weitgehend aufgehoben worden, nur bei Prostituierten nicht.
Es ist wirklich nicht mehr epidemiologisch oder in irgendeiner Form rational erklärlich, warum dieses Berufsverbot immer noch so weitreichend herrscht. Wir verstehen es inzwischen nicht mehr. In den Anfängen war das der Corona-Krise, war das sicherlich noch nachvollziehbar. Aber so allmählich ist da wirklich ein sehr, sehr großer Ärger auch in der Sexworker-Community und das auch zu Recht.
Sabine Konstabel kann der derzeitigen Situation allerdings durchaus etwas Positives abgewinnen. Denn sie setzt sich für die Abschaffung der Prostitution ein. Die Reformen der vergangenen Jahrzehnte, wie das Prostitutionsgesetz von 2002 und das Prostituiertenschutzgesetz von 2017, hätten wenig gebracht, meint die Stuttgarter Sozialarbeiterin.
All das hat überhaupt keine Wirkung gehabt. Das hat das Elend der Frauen in der Prostitution nicht verändert, weil das Übel eben nicht die Rahmenbedingungen der Prostitution sind, sondern das, was die Frauen so verletzt und was so destruktiv an der Prostitution ist, dass da Menschen gehandelt werden. Also, dass sich der Sexkäufer eine Frau zur sexuellen Benutzung kauft. Die Frau wird ein Objekt. Das ist die Verletzung.
Da sieht die Hamburger Sexarbeiterin Undine ganz anders.
Wir verkaufen genauso wie viele andere Menschen unsere Dienstleistungen und unsere Arbeitskraft. Und ganz ehrlich, möchte ich nicht mit einem Bauarbeiter tauschen wollen, der tatsächlich auf längere Zeit möglicherweise körperliche Schäden von seiner Arbeit davonträgt, was mir als Sexarbeiterin bisher noch nicht passiert ist in der Zeit, in der ich da tätig bin.
Undine arbeitet normalerweise im eigenen Studio, unter anderem als Domina.
Sexarbeit kann vollständig auf Augenhöhe stattfinden. Gerade die Machtverhältnisse zwischen Kunden und Sexarbeitenden sind sehr, sehr weit gestreut. Also es ist natürlich so, dass es Fälle gibt, in denen Sexarbeitende aus finanziellen Gründen Dinge tun, die ihnen möglicherweise nicht gut tun. Das ist in sehr, sehr vielen anderen Jobs bedauerlicherweise auch so. Deshalb ist das, was wir tatsächlich brauchen, Wahlmöglichkeiten, Alternativen für diejenigen, die gerne andere Jobs machen wollen, eine Bekämpfung von Armut und nicht eine Bekämpfung von Sexarbeit.
Für Sabine Constable gehören Sexarbeiterinnen wie Undine zu einer kleinen, privilegierten Gruppe, die gut verdient.
Ich glaube ganz sicher, dass es diese Frauen gibt. Nur machen sie keinen relevanten Anteil zahlenmäßig in der Prostitutionsindustrie aus. Wenn sie in Bordelle gehen und wenn sie da schauen, wer wird da prostituiert, dann finden sie zu nahezu 100% Rumäninnen, Bulgarinnen, Ungarinnen oder andere Frauen aus armen Ländern.
Diese Frauen würden sofort mit der Prostitution aufhören, wenn sie andere adäquate Verdienstmöglichkeiten fänden, sagt Sabine Constable. Sie ist Vorsitzende des Vereins Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution.
Also diese Lebenslage unterscheidet sich wirklich existenziell. Und deshalb kann es nicht sein, nur weil ein kleiner Teil der Frauen in der Prostitution gut damit zurechtkommt, diesen großen Teil aus dem Blick zu verlieren.
Sabine Constable setzt sich für das sogenannte Sexkaufverbot ein und wird dabei von einem Bündnis unterstützt, das von Linke gegen Prostitution über die Synode der Württembergischen Landeskirche, die Evangelische Allianz bis zur katholischen Menschenrechtsorganisation Solvodi reicht. Im Kern geht es bei diesem Modell darum, dass der Käufer von sexuellen Dienstleistungen kriminalisiert wird, die Prostituierten aber nicht.
Da die Perspektive zu wechseln, also nicht mehr nur auf die Frau zu schauen, sondern darauf zu schauen, wer macht denn diesen Markt überhaupt möglich? Und diejenigen, die den Markt ermöglichen, sind eben die, die die Nachfrage stellen. Also man muss beim Freier ansetzen. Und um beim Freier ansetzen zu können, ist eine gesetzliche Regelung notwendig und die nennt sich Sexkaufverbot.
Die Forderung nach einem Sexkaufverbot wird auch von Bundestagsabgeordneten wie dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und dem ehemaligen Gesundheitsminister Hermann Gröhe von der CDU unterstützt.
Es geht darum, die Frauen zu entkriminalisieren. Klar ist, die Frauen sind diejenigen, die gehandelt werden und die, die keine Wahl haben. Das Sexkaufverbot setzt bei der Nachfrage an, also bei dem, der die Wahl hat.
Silvia Vorhauer von der Dortmunder Mitternachtsmission, einem Verein der evangelischen Diakonie, wendet sich entschieden gegen ein Sexkaufverbot.
Wir können lediglich von unserer Erfahrung berichten, dass Verbote nichts nützen. Prostitution lässt sich nicht verbieten, sondern nur verschieben. Die werden weiter arbeiten. Aber damit die ihre Kunden schützen können, müssen sie sich ja verstecken. Also ihre Kunden dürfen nicht gesehen werden. Das heißt doch logischerweise, dass sie sich auch verstecken müssen. Und dass diese ganze Prostitution dann in einen gefährlichen, schwer kontrollierbaren Dunkelbereich abwandert.
Und auch die Sexarbeiterin Undine befürchtet vor allem eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen.
Die Transparenz wird sehr, sehr eingeschränkt. Also Kunden versuchen, ihre Identität zu verschleiern, aus gutem Grund. Was natürlich dazu führt, dass wenn Übergriffe stattfinden, die wesentlich schwerer verfolgt werden können.
Ein Sexkaufverbot, wie es in Schweden, Norwegen und auch Frankreich praktiziert wird, setzt nicht nur auf die Kriminalisierung der Freier, sondern sowohl auf Ausstiegshilfen als auch auf Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen, betont Sabine Constable vom Verein Sisters.
Kinder müssen schon lernen, dass es gesünder und für alle besser ist, wenn man Beziehungen auf Augenhöhe eingeht. Und wenn man eben sich nicht irgendwie nur, weil man mehr Geld hat, sich einen Menschen zur sexuellen Benutzung kauft.
Den Gegnern des Sexkaufverbots, zu denen unter anderem neben der evangelischen Diakonie auch der Sozialdienst katholischer Frauen gehören, geht es ebenfalls darum, den gesellschaftlichen Blick auf Prostitution zu verändern. Silvia Vorhauer von der Dortmunder Mitternachtsmission.
Eins der größten Probleme von Menschen in der Prostitution ist die gesellschaftliche Diskriminierung. Die selbstbestimmtesten Frauen in der Sexarbeit haben immer noch Probleme, sich zum Beispiel ihren Eltern oder ihren Kindern zu offenbaren.
Sowohl kirchliche als auch politische Positionen zur Sexarbeit sind also alles andere als eindeutig. Ein Ende der Prostitution wird es also vorerst wohl nicht geben.
Prostitution in Corona-Zeiten, kirchliche Forderungen nach einem Sexkaufverbot in der Diskussion. Das waren Erkundungen von Michael Hollenbach. Unter den vier klassischen Elementen Feuer, Erde, Wasser, Luft ist das Wasser dasjenige, das unserer Seele offenbar am nächsten ist. Wir lieben es, uns hineinzustürzen, uns von ihm am Rand eines Sees beruhigen zu lassen. Wir laben uns daran an heißen Tagen und wir haben Sorgen, weil die Natur nach diesem Sommer zu wenig davon hat. Nach einer Woche mit hochsommerlicher Hitze und kräftigen Regengüssen gehen wir diesem Element Wasser heute Morgen in unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt in der Sendung Himmel und Erde einmal nach. Und wie immer, wenn etwas unser Leben so elementar bestimmt, wie dieses Element Wasser, verbindet sich auch eine starke religiöse Bedeutung damit. Das Wasser und die Religion, das ist ein interessantes Feld, das ich im Gespräch mit dem Religionswissenschaftler Michael von Brück von der Universität München ansprechen will. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Hofmeister.
Herr von Brück, wer in eine katholische Kirche tritt, der findet hier ein Weihwasserbecken, um sich zu bekreuzigen. Man kann die Hand da reintunken. Inzwischen, so in Corona-Zeiten, ist das aus virologischer Vorsicht vertrocknet. Aber dennoch, was ist der Sinn dieses Weihwassers?
Es ist ein Symbol und wir haben in unserem Alltag Wasser eigentlich, wie mir scheint, in dreierlei Art und Weise zur Verfügung. Das eine ist das Element der Reinigung. Und zwar so weit wir in der Menschheitsgeschichte zurückschauen können. Zweitens, es ist das Prinzip des Lebens. Aus Wasser kommt alles Leben und wir bestehen zum größten Teil aus Wasser. Das wusste man natürlich so in alten Kulturen noch nicht. Aber dass es das Prinzip des Lebens ist, durch den Regen, durch den Kreislauf des Wassers, durch die Fruchtbarkeit, die etwa die großen Flüsse herunterschwemmen, wenn die Flüsse über die Ufer treten, der Nil etwa oder Euphrat und Tigris. Das wusste man natürlich und hat es zu nutzen gewusst. Und das dritte Element ist mir auch sehr wichtig. Es ist ein Element der Freude. Wir spielen im Wasser. Schon Kinder in den Urwäldern des Amazonas hat man beobachtet, Alexander von Humboldt etwa, wie sie im Wasser spielen, tollen und toben. Also dieses dritte Element ist auch damit verbunden.
Also eine ganz beziehungsreiche Symbolik, die da eintritt. Und wo trifft sich das dann mit der Religion? Also ich habe das Weihwasser jetzt angesprochen. Wieso spielt es dann in der Religion plötzlich eine Rolle?
Es kann beides sein, also eben als Reinigung vor dem Ritual, damit man äußerlich und innerlich, körperlich und geistig gereinigt vor die Gottheit tritt. Aber es spielt gerade in der christlichen Religion auch noch eine weitere Rolle. Es ist Symbol des Sterbens. Ja, man taucht, bei Paulus, in den Paulusbriefen spielt das eine Rolle. Unser Begründer der Taufe, im Römerbrief argumentiert er, so wie man in das Wasser getaucht wird und der alte Mensch stirbt, wird geradezu ertränkt oder wie Luther das drastisch übersetzt, ersäuft, so steht der neue Mensch dann aus dem Wasser auf und das ist die Taufe. Früher wurde ja ganz getauft, das heißt bei den Baptisten immer noch, der ganze Körper wird symbolisch ins Wasser getaucht und es steht symbolisch ein neuer Mensch auf. Übrigens das ganz genauso interessanterweise im Hinduismus.
Herr von Brück, im Christentum ist ja das Wasser ein Symbol, aber es ist eben nicht selbst heilig. Anders, wenn ich es richtig weiß, im Hinduismus in Indien, wo wir heilige Flüsse haben. Und da ist für uns Westler immer zu sehen, die sind unheimlich schmutzig. Da wird die Totenasche der Verstorbenen hineingestreut, die aber trotzdem reinigen sollen, weshalb die Menschen dort auch rituell sich reinigen und baden. Das wirkt absolut widersinnig. Können Sie es erschließen?
Die religiöse Sauberkeit ist etwas anderes als die hygienisch-medizinische. Natürlich wird das Wasser benutzt als Toilette und wenige Kilometer später drunter badet man darin und meint, man ist trotzdem gereinigt. Diese Zusammenhänge erkennt man ja erst seit dem 19. Jahrhundert, übrigens auch erst bei uns in Europa. Und in Indien ändert sich natürlich die Situation auch. Aber dass man die Asche der Toten ins Wasser streut, das ist keine Verunreinigung. Asche gilt als gereinigte Materie. Darum wird der Leib auch verbrannt. Das ist auch ein Reinigungsritual. Wasser und Feuer reinigen das Unreine. So wie wir ja auch aus der Bibel die Rede von der Feuer- und Wassertaufe kennen.
Reinigung, Leben und Vitalität, die vielfältige Symbolwelt des Wassers gespiegelt in den Religionen. Das war der Religionswissenschaftler Michael von Brück. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch, Herr Hofmeister.
HR Info. Himmel und Erde.
Michael von Brück hat es angesprochen, das Wasser ist auch ein Symbol der Freude und Kinder greifen das eben voller Freude auf. Denn je heißer es ist, desto mehr Spaß macht auch die Abkühlung.
Mitten in der belebten Fußgängerzone hört man lautes Kinderlachen, Plätschern und Freudengeschrei. Mit Anlauf rennen die Kinder voll bekleidet durch die Wasserfontänen, die aus dem Boden des Apostelplatzes in Firnheim schießen. Sie spritzen sich gegenseitig nass oder legen sich mitten auf die Düsen. Auch diese Kinder sind große Fans der Wasserspiele.
Da spritzen Wasserfontänen aus Löchern und in denen kann man dann spielen. Sie gehen immer wieder unter und dann kommen sie wieder raus oder eben aus was anderem.
Da kann man mit Wasser dann spielen und klein und so die Hände machen und mit Sand reintun und so. Also eigentlich immer nur die Hände rein.
Wenn ich gerade darf, dann springe ich rein.
Auch Mutter Charlotte ist heute extra mit dem Fahrrad in die Innenstadt gefahren, um Söhnchen Caton eine kleine Abkühlung zu ermöglichen. Schon als der nur aus der Ferne die Wasserfontänen sieht, fängt er an zu strahlen und will sofort aus dem Kindersitz raus und ab zum Wasser.
Also grundsätzlich, gerade bei diesen ganzen Temperaturen, finde ich das einfach super, eine super Abwechslung für den Kleinen. Man muss jetzt nicht jedes Mal ins Schwimmbad jetzt gehen, man hat gerade die Klamotten an, die man hat und dann einfach nur durchrennen. Vor allem nur das freudestrahlende Kind zu sehen, wie glücklich er da durch die Gegend rennt und nass total nochmal wieder auf Mama zurennt. Auf jeden Fall finde ich das eine sehr super, super, super Sache.
Die Wasserspiele und wie sie Kinder und Erwachsene beleben. Stefanie Oehmisch hat das für uns beobachtet. Wasser hat eine magische Anziehungskraft. Wenn wir an der Küste sind, wollen wir natürlich ans Meer. Und wenn es irgendwo einen kleinen Teich oder See gibt in der Nähe, dann lassen wir uns gern dort nieder. Warum ist das eigentlich so? Was macht die geheime Faszination des Wassers aus? Der Benediktiner Anselm Grün hat darüber nachgedacht.
Für manche ist das Sitzen an einem See oder an einem Fluss etwas Beruhigendes. Viele Menschen haben mir erzählt, dass sie sich mit der Meditation schwer tun. Wenn ich sie dann frage, wo sie als Kind zur Ruhe gekommen sind, erzählen sie oft, dass sie stundenlang am Rhein oder am Main oder an einem anderen Fluss sitzen konnten und nur dem Wasser zugeschaut haben. Ab und zu kam ein Schiff vorbei, aber sonst strömte nur das Wasser ruhig dahin. Was ist das Beruhigende am Wasser? Beruhigend wirkt einmal das gleichmäßige Fließen eines Flusses oder das Plätschern eines Baches, aber das Wasser spricht offensichtlich tiefere Schichten unserer Seele an. Nicht ohne Grund kommt das deutsche Wort Seele von See. Indem ich am See sitze und ihn betrachte, komme ich mit meiner Seele in Berührung. Im Traum ist Wasser oft ein Bild für das Unbewusste. Im Schauen auf das Wasser schaue ich also auch tief in mich selbst hinein, in die Tiefen meines Unbewussten. Und das Wasser ist Symbol dafür, dass mein Leben nicht vertrocknet.
Beruhigend und seelenverwandt. Mensch und Wasser aus der Sicht des Benediktiners und Bestsellerautors Anselm Grün. HR Info Himmel und Erde heute mit Erkundungen rund um das Seelenelement Wasser. Aber es ist ja auch ein sehr körperliches Element. Die Berührung mit Wasser, das Trinken von Wasser macht etwas mit uns. In der Medizin wird Wasser deshalb seit Jahrtausenden eingesetzt, auch heute noch. Dr. Thomas Ramp ist Oberarzt der Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin in Essen-Mitte. Er hat ein ganzes Buch geschrieben über die Heilkraft des Wassers. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Dr. Ramp, welche Symptome und Krankheiten lassen sich mit Wasser denn am besten behandeln?
Hoher Blutdruck, regelmäßige Kneippanwendungen, dann natürlich die berühmte Abhärtung, ne, also uns widerstandsfähiger machen gegen Erkältungen und natürlich auch so Dinge wie Regulierung des vegetativen Nervensystems, also auch den Stress etwas dämpfen und unser Nervensystem auf Erholung umschalten.
Mhm. Sie haben eben schon den Blutdruck angesprochen. Den kann man nämlich regulieren mit der Kneippkur. Ein Teil davon ist ja diesen Storchenschritt zu machen. Das kennen ja einige von uns. Das kann man ja auch hier bei uns in den Kneippbecken auch üben. Warum funktioniert das eigentlich?
Also es ist letztendlich ein Gefäßtraining. Also der Kaltreiz ist ja ein Stress für unseren Körper und danach erfolgt die Gefäßerweiterung und der Körper schaltet um auf einen eher Ruhemodus. Wichtig ist, dass man es wiederholt macht, also Minimum 4 Wochen. Dann kann man eben erreichen, dass ein zu niedriger Blutdruck sich normalisiert und ein zu hoher Blutdruck auch Richtung Normalität absinkt.
Mhm. Kneipp ist ein großer Name in diesem Zusammenhang, aber es gibt auch noch andere Anwendungen. Wer zu viele Kilos auf den Rippen hat, dem empfehlen Sie japanische Wasserkur. Was hat es damit auf sich?
Da geht es einfach darum, dass man morgens, bevor man frühstückt, eine definierte Menge Wasser zu sich nimmt. Dem einen reicht ein halber Liter, manche trinken sogar 1 Liter Zimmertemperatur Wasser und dadurch wird der Stoffwechsel angeregt, die Fettverbrennung kommt in Gang und auch das, was sich in der Nacht vielleicht angereichert hat an Stoffwechselendprodukten, wird ausgeschieden. Wichtig ist, nach dem Wassertrinken nicht sofort frühstücken, sondern einen Abstand von 2 Stunden einhalten.
Mhm. Muss man das so richtig runterkippen oder gemütlich trinken?
In kleinen Schlucken kann man das trinken innerhalb einer halben Stunde.
Das ist ja im Grunde so eine kleine Trinkkur zumindest. Sie setzen da auch auf die Wirkung von Wasser. Sie verwenden aber spezielles Wasser zum Entgiften. Was bedeutet das?
Ja, also man sollte Wasser verwenden, das nicht so sehr mineralienhaltig ist, sondern eher ein mineralienarmes Wasser, damit es dann auch die Stoffwechselendprodukte binden kann und aus dem Körper herausbringt.
Es gibt eine Anwendung mit Wasser, von der Sie berichten, die grenzt für mein Gefühl so ein bisschen an Folter. Es ist die Eisanwendung. Man legt sich in eine Wanne gefüllt mit Wasser und Eis. Was soll das bringen?
Also das ist natürlich nichts für Anfänger.
Okay.
Das wird sehr häufig in der Sportmedizin eingesetzt. Da geht es darum, dass man eben die Regeneration fördert. Also dieser Kaltreiz und die reaktive Mehrdurchblutung, die danach stattfindet, fördert die Regeneration der Gewebe und danach ist man schneller wieder leistungsfähig.
Mhm. Aber Sie sagten nichts für Anfänger, da sollte man sich vielleicht auch in die Obhut eines kenntnisreichen Begleiters begeben, oder?
Genau, das wäre wichtig, weil die Kneipptherapie baut aufeinander auf, also man setzt nicht gleich die stärksten Reize zuerst. Wenn man sehr starken Kaltreizen arbeitet, das nicht gewöhnt ist, kann man das Gegenteil bewirken, nicht abhärten, sondern man kann eine Erkältung bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass man das langsam aufbaut und am besten sich beraten lässt.
Sagt Thomas Ramp, Oberarzt der Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin in Essen-Mitte. Und sein Buch zum Thema mit einer Fülle von Vorschlägen heißt »Wie Wasser heilt«. Es ist erschienen im Knauer Verlag. Haben Sie vielen Dank für die Informationen. Und das war unser kleiner Schwerpunkt an diesem Sonntag zum Thema Wasser, das Seelenelement des Menschen. Und zum Schluss einen Blick auf das andere Seelenelement, die Erde und die Lust der Menschen, sich darauf zu bewegen. Spätestens seit Hape Kerkelings Buch und Film zu seinen persönlichen Erfahrungen auf dem Jakobsweg pilgern ja ganz viele Menschen. Ganz egal, ob das aus körperlichen oder religiösen Gründen stattfindet oder weil Menschen auf der Suche sind, es ist Tatsache, dass viele Menschen gerne pilgern. Das Bistum Limburg bietet seit nunmehr 3 Jahren eine Ausbildung zum Pilgerbegleiter an. Reporterin Anne-Kathrin Hochstadt hat sich mal angeschaut, was es damit auf sich hat.
Egal ob den Klassiker, den Jakobsweg bis Santiago, die Bonifatiusroute entlang oder über den Lutherweg, immer mehr Menschen machen sich zu Fuß auf den Weg und pilgern. Dass es für viele Menschen ein Thema ist, spürt auch Miriam Penkhus seit einigen Jahren. Sie leitet die Pilgerstelle im Bistum Limburg.
Wir haben festgestellt, dass es viele Leute gibt, die auf einem Pilgerweg waren und so nachhaltige Erfahrungen für sich dort gemacht haben, dass es denen das Herz überläuft und davon auch der Mund überläuft und sie davon erzählen und berichten und diese Erfahrungen gerne teilen möchten. Und wir möchten diesen Menschen Unterstützung bieten, dass sie andere Menschen begleiten können auf so einem Weg.
Herausgekommen ist die Ausbildung zur Pilgerbegleitung. Beate Schmidt hat den ersten Kurs zur Pilgerbegleiterin gemacht. Das Pilgern gibt ihr persönlich sehr viel, sagt sie. Das wollte sie gerne weitergeben. Seitdem hat sie schon Gruppen geführt, neben ihrem Beruf als Personalentwicklerin. Von der Ausbildung ist einiges bei ihr hängen geblieben.
Das eine war mal eine Gruppenarbeit zum Thema, was sind für mich heilige Orte? Das ist was, was ich sehr oft überlege und mir auch immer gut tut, wenn ich selbst mal in einer schwierigen Situation bin, mir zu überlegen, wo geht es mir gut und dann entweder im Geiste oder tatsächlich hinzugehen. Diese Idee, sich mit Impulsen und Texten zu beschäftigen, das mache ich ohnehin ganz gerne, aber das kann ich hier sehr schön ausleben und auch den Gottesbegriff für mich mal zu klären. Also was ist für mich Gott?
Zwei Kurse gab es bereits, in wenigen Wochen startet der dritte. Die Teilnehmer lernen verschiedene Wege kennen, aber es geht auch um ganz praktische Fragen wie, wer haftet eigentlich? Welche Versicherungen braucht es? Wo darf ich überhaupt langgehen und wer muss mir das im Zweifel genehmigen? Was erzähle ich über eine Kirche auf dem Weg und welche Impulse kann ich auf dem Weg setzen? Lucia Klaas fängt demnächst mit der Ausbildung zur Pilgerbegleiterin an. Sie glaubt, dass ihr das Ehrenamt jetzt in der Rente guttun wird. Vor allem aber hofft sie, durch die Ausbildung jede Menge Organisationshilfen zu bekommen.
Und dann bietet sich vielleicht auch an, dass man einen Verbund hat, wo man sich austauschen kann. Welches Angebot gibt es schon? Welche Bürgergruppen laufen schon? Was wird denn noch nicht so bedient? Dass ich da einfach mal so schauen kann. Für mich einfach zukünftig auch noch mal eine sehr schöne ehrenamtliche Tätigkeit.
Die Kurse der Pilgerstelle und der Erwachsenenbildung sind beliebt. Katholisch sein muss man dafür übrigens nicht, denn pilgern kann, wer will. Und so soll es auch bei den Pilgerbegleitern im Gebiet des Bistums Limburg sein.
Auf uralten Wegen zu Gott, die Ausbildung zum Pilgerbegleiter. Ein Beitrag von Anne-Kathrin Hochstrat war das und diese Ausbildung geht auch weiter. Sie geht in eine neue Runde. Wenn Sie das interessiert, dann gibt das Bistum Limburg weitere Auskünfte gerne. Und das war's hier in HR Info, Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.